Wir wollen uns heute ein Gleichnis anschauen, ein Gleichnis Jesu. Es ist vielleicht das merkwürdigste Gleichnis, das Jesus überhaupt erzählt hat, und es wirft allerhand Fragen auf. Die Geschichte steht in Lukas 16, die Verse 1 bis 9. Er sprach aber zu seinen Jüngern. Es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter. Der wurde bei ihm beschuldigt, er verschleudere ihm seinen Besitz. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm, was höre ich da von dir, gib Rechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht Verwalter sein. Der Verwalter sprach bei sich selbst, was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt, graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu betteln. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich, und fragte den Ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Er sprach, 100 Eimer Öl. Er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreib flugs 50. Danach fragte er den Zweiten, du aber, wie viel bist du schuldig? Er sprach, 100 Sack Weizen. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreibe 80. Der Herr lobte den ungetreuen Verwalter, weil er klug gehandelt hatte, denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Wirklich ein äußerst merkwürdiges Gleichnis, was Jesus da erzählt hat. Jemand hat es mal so formuliert und gesagt, das ist das grässlichste aller Gleichnisse. Diesen Eindruck mag man haben, wenn man das Gleichnis zum ersten Mal liest oder vielleicht auch mal wieder liest und sich wundert, was wollte Jesus eigentlich damit sagen? Das klingt so merkwürdig. Da wird doch jemand gelobt dafür, dass er betrogen hat und auch noch andere zum Betrug angestiftet hat. Und am Ende soll das als vorbildlich gelten. Dann heißt es, die Kinder der Welt sind klüger als die Kinder des Lichts. Ja, auch merkwürdig, so als wären die Menschen, die ohne Jesus leben, Kinder der Welt, wären die viel klüger, viel raffinierter, viel besser dran als die Menschen, die mit Jesus leben. Wir wollen der Sache ein wenig auf den Grund gehen. Dieses Gleichnis ist auf den ersten Blick bestimmt ein ziemliches Ärgernis, aber ich glaube, es hat eigentlich eine ganz, ganz wunderbare Aussage. Mir ist beim Lesen des Textes bewusst geworden, dass dieses Gleichnis, vielleicht kann man so sagen, wie die Nagelprobe für unser Bibelverständnis ist. Wie halten wir es mit der Bibel? Wenn wir sie aufschlagen und lesen so einen Text wie diesen, was macht das mit uns und was denken wir über so einen Text? Man könnte sagen, das lese ich nicht. Das streiche ich durch, ich blätter das weg, ich reiß das aus der Bibel raus. In meiner Bibel will ich nicht so einen Text haben, wo zum Betrug angestiftet wird. Wenn das am Sonntag Predigtext ist, gehe ich nicht hin zum Gottesdienst. Man könnte sich drücken davor und sagen, mit sowas will ich mich nicht beschäftigen, will ich nicht an mich ranlassen. Es gibt durchaus Leute, die machen das so, aber nun ist ja die Frage, wenn ich das an dieser Stelle mache, an wie vielen anderen Stellen mache ich es dann auch, wo ich sage, ne, das passt mir eigentlich nicht, was dort steht. Oder das hat einen zu hohen Anspruch für mich, es passt nicht zu meinem Leben, es scheint nicht mehr in unsere Zeit reinzupassen. Bleiben wir dann am Ende nicht nur bei den Bibelstellen stehen, die sowieso ganz gut zu uns passen, die uns in unserem Denken und Handeln bestätigen? Also diese Herangehensweise findet sich auch in Kommentaren. Ich habe gelesen, da hieß es in einem Kommentar, es könnte doch sein, dass Lukas hier aus dem Gedächtnis heraus falsch zitiert hat. Also er hat Jesus falsch verstanden, er hat das irgendwie falsch aufgeschrieben, konnte sich nicht mehr so ganz erinnern. Also es ist ein Fehler, was hier drinnen steht. Das ist natürlich gefährlich. Wenn ich es an dieser Stelle mache, kann ich es an jeder anderen Stelle auch machen. Und sagen, ja, da hat man Jesus falsch zitiert, da hat man Jesus falsch verstanden. Oder das war eben die Meinung von Paulus oder dem Autor dieser besonderen Bibelstelle. Wenn wir so einen Bibeltext lesen, stellt sich uns die Grundsatzfrage, welche Autorität hat die Bibel für mich? Sage ich, da könnten Fehler enthalten sein und es gibt Bibelstellen, die muss ich nicht ernst nehmen? Oder sage ich, die Bibel im Ganzen ist Gottes Wort und hat für mich höchste Autorität? Dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist, nicht nur Menschenwerk, natürlich von Menschen aufgeschrieben, aber von Gott verantwortet, erkennen wir ja an vielen Stellen in der Bibel selber. Ganz kleiner Exkurs zur Glaubwürdigkeit der Bibel. Ist ja erstaunlich, die Bibel wurde nicht von einem Menschen verfasst, sondern circa 40 verschiedene Menschen haben die Bibel geschrieben. Die haben nicht mal zur selben Zeit gelebt, sondern über ganz viele Jahrhunderte verteilt. Und trotzdem ist die Bibel ein großes Ganzes, was auf ein großes Ziel hinausläuft. Und man kann ganz viele Parallelen sehen, selbst in Texten, die aus ganz unterschiedlichen Zeiten stammen. Und dann haben Propheten Jahrhunderte vorher Dinge angesagt, die später genauso eingetroffen sind. Zwei Beispiele, wir gehen ja so ein bisschen schon auf die Weihnachtszeit zu. Micha 5, Vers 1 heißt es, und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei. Matthäus 2, Vers 1, die Erfüllung, als Jesus geboren war in Bethlehem, in Juda zur Zeit des Königs Herodes. Zufall? Ganz genau dasselbe, was angesagt ist, auch passiert. Noch ein Beispiel, Sacharja 9, Vers 9, du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf dem Füllen einer Eselin. Erfüllung in Johannes 12, sie nahmen Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen, Hosianna, gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und ritt darauf. Zufall? Genauso wie es angekündigt ist, ist es auch passiert. Ich könnte die Liste jetzt noch lange, lange fortsetzen. Es gibt nicht nur diese zwei, es gibt nicht 10, es gibt nicht 50, es gibt hunderte von Stellen in der Bibel. Genauso ist es angekündigt und ganz genauso ist es gekommen. Und das waren Menschen, die nichts voneinander wussten, die das jeweils aufgeschrieben haben. Es gibt Leute, die sagen, das ist tatsächlich Zufall. Es ist Zufall, dass Jesus in Bethlehem geboren ist, dass er dort auf dem jungen Esel geritten ist und die vielen anderen Dinge, das ist Zufall. Ein kleiner interessanter Vergleich habe ich gelesen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass das Zufall ist. Man nehme die Fläche der Bundesrepublik Deutschland. Ich habe nachgeguckt, Deutschland hat eine Fläche von 360.000 Quadratkilometer. Man bedecke die ganze Fläche Deutschlands mit 1-Euro-Münzen. Nicht nur eine Schicht, sondern so hoch, dass Deutschland 1,20 Meter mit Euro-Münzen bedeckt ist. Auf der ganzen Fläche von Deutschland. Jetzt nehme man eine dieser 1-Euro-Münzen und mache mit dem Edding da ein Kreuz drauf und schmeißt die wieder rein. Dann rührt man ganz Deutschland einmal richtig durch. Und eine Person bekommt die Augen verbunden, soll zufällig in dieses Becken Deutschland hineingreifen, mal schön durchwandern, sich eine dieser Münzen bei 1,20 Meter Höhe raussuchen und durch Zufall die eine markierte Münze finden. So hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich 8 Zusagen aus der Bibel zufällig erfüllt hätten. Nur 8. Und es stehen Hunderte in der Bibel. Dann kann man eigentlich mathematisch sagen, es ist absolut unmöglich, dass sich diese Zusagen zufällig erfüllt haben. Im Gegenteil, man kann nur staunen darüber, mit welcher Präzision Gott durch seine Propheten Jahrhunderte vorher Dinge angekündigt hat und mit welcher Präzision sie später eingetroffen sind. Und wir können uns darauf verlassen, all das, was angekündigt ist und was noch aussteht für die Zukunft, es wird genau mit derselben Präzision eintreffen. Wir können uns absolut auf das verlassen, was wir in Gottes Wort lesen. Exkurs beendet. Nun stellt uns das natürlich vor die Frage, wenn das Gleichnis, so wie es hier in der Bibel steht, wenn wir es ernst nehmen wollen und sagen, das ist Gottes Wort, was mit absoluter Präzision auch auf unsere Zeit und auf unser Leben zutrifft, dann bleibt natürlich noch die Frage, ja, was sollen wir damit machen? Es bleibt schwere Kost. Der Inhalt ganz schnell zusammengefasst, ein reicher Mann, er hat einen Verwalter, der sein Reichtum, seine Millionen verwaltet und der wird beschuldigt, sein Geld verschleudert zu haben. Es wird wohl auch so gewesen sein, steht ja nicht hier, dass der das bestreiten würde. Nein, er weiß, das war ganz genau so. Der Chef stellt ihn zur Rede, kündigt schon an, dass er nicht mehr Verwalter sein kann. Er lässt keinen Widerspruch gelten, aber er lässt dem beschuldigten Verwalter scheinbar noch eine Frist, eine Art Kündigungsfrist. Er darf noch eine kurze Zeit Verwalter sein. bleibt noch ein Weilchen im Amt. Und was macht er? Er macht sich Freunde bei den Schuldnern seines Herrn. Er macht weiter mit dem Verschleudern des Besitzes seines Herrn. Genau das, wofür er beschuldigt wurde, sagt zu dem ersten oder zu dem 100 Sack Weizen, wir machen 80, um sich mit ihm gut Freund zu stellen. Bei dem nächsten noch krasser, 100 Eimer Öl bist du schuldig, Tippex drüber, wir machen 50 aus den 100. Und schon hat er noch einen besseren Freund gewonnen, weil der viel weniger Schulden hat. Und dann am Ende wird er von seinem Herrn gelobt für das, was er gemacht hat, weil er das so klug gemacht hat. Was soll uns das sagen? Ein Betrüger wird gelobt. Eines ist ganz wichtig, es ist ein Gleichnis. Und ein Gleichnis hat meistens einen springenden Punkt, eine wichtige Aussage, auf die es hinausläuft, und man kann nicht alle Details übertragen. In diesem Gleichnis hier, der reiche Mann, es ist Gott, und der Verwalter, das sind wir. Der reiche Mann hat dem Verwalter viele Dinge zur Verfügung gestellt, die er verwalten sollte. Und Gott hat uns viele Dinge zur Verfügung gestellt, die wir verwalten sollen, die uns anvertraut sind, für die wir eine Verantwortung haben. Gott hat uns Zeit geschenkt. Gott hat uns Materielles geschenkt. Er hat uns Geld geschenkt. Er hat uns diese Welt geschenkt. Er hat uns unseren Körper geschenkt. Er hat uns Menschen geschenkt, für die wir eine Verantwortung haben. Gott hat es so gut mit uns gemeint, er hat uns sogar noch die Verwaltungsrichtlinien mitgegeben, wie wir mit den Dingen umgehen sollen. Die 10 Gebote und viele andere hilfreiche Dinge, die Verwaltungsrichtlinien für all das, was er uns anvertraut hat. Und wie sind wir umgegangen mit den Dingen, die Gott uns gegeben hat? Waren wir gute oder waren wir schlechte Verwalter? Haben wir nicht manchmal auch in den Slogan dieser Zeit eingestimmt, das ist meine? Das ist mein Geld, das ist mein Haus, das ist meine Gesundheit, das ist mein Leben. Wir haben es betrachtet und haben es behandelt, so als wäre es unseres und nicht so, als würden wir das verwalten, was Gott uns geschenkt hat. Wie sind wir umgegangen mit dem, was uns Gott gegeben hat? Vielleicht mit den Menschen, die Gott uns anvertraut hat. Waren wir gute Verwalter? Der Verwalter hier versucht gar nicht irgendwas zu beschönigen, was gewesen ist. Ganz offen und ehrlich weiß der, ich bin kein guter Verwalter gewesen. Ich muss es eingestehen, so ist es. Wie sieht es bei uns aus? Wir sind schnell dabei, Ausreden zu finden oder uns doch ein bisschen besser darzustellen und sagen, ja, also ein schlechter Verwalter bin ich nicht gewesen. Und wir finden Argumente dafür. Tue Recht und scheue niemand, also ich habe doch ein anständiges Leben geführt, so schlecht bin ich gar nicht. Und wir suchen uns Argumente zurecht, um zu sagen, ganz so schlecht war ich gar nicht. Der Verwalter fängt nicht an, sich zu entschuldigen. Und ich glaube, das passiert immer, wenn ein Mensch dem allmächtigen Gott begegnet, da bleiben ihm alle Ausreden im Halse stecken, und bleibt ihm die Spucke weg. Keine Ausreden, keine Anschuldigung mehr. Vielleicht habt ihr auch in den vergangenen Tagen, Wochen der Bibellese Hiob gelesen. War es auch so. Anfangs, da war schon noch dieses Aufbegehren da und dass er sich so Argumente zurechtgelegt hat, dass es doch ganz ungerecht ist, was ihm begegnet und dass er Anschuldigungen gegen Gott vorbringt. Und am Ende begegnet ihm Gott. Und allein diese Begegnung, ohne dass Gott irgendwas gesagt hat, die Begegnung mit dem allmächtigen Gott lässt ihn verstummen. Und er sieht, wie er ist und wer Gott ist. Und er erkennt, dass er nicht ohne Fehler ist. Er muss kleinlaut verstummen. Ich glaube, so wird es jedem Menschen gehen, wenn wir einmal vor Gott stehen. Der Wochenspruch sagt uns, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Es gibt keinen Menschen, der sich abmelden könnte davon oder sagen könnte, ich glaube da nicht dran, ich mache da nicht mit, es betrifft mich nicht. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Es kommt nicht auf die Äußerlichkeiten an, was wir für Punkte gesammelt haben im Leben oder manches Gutes aufweisen könnten. Was habe ich gemacht mit dem, was Gott mir anvertraut ist? Habe ich alle seine Verwaltungsrichtlinien, die Gebote umgesetzt? Ich glaube, der Verwalter wird aus klug gelobt, zuerst deswegen, weil er gar nicht versucht, sich gegen die Anschuldigung zu wehren, sondern weil er es eingesteht. So ist es gewesen. Am erstaunlichsten in diesem Gleichnis finde ich nicht unbedingt, dass der Betrug gelobt wird, sondern dass der Verwalter nicht sofort rausgeschmissen wird. Das wäre doch heute ganz anders. Also wenn einer beschuldigt wird, der hat da den Reichtum seines Herrn verschleudert, der wird doch fristlos entlassen. Der wird doch nicht noch 2 Wochen dagelassen, dass er da noch weitermachen kann, noch weiter den Besitz verschleudern kann. Das wäre sehr ungewöhnlich. Der Mann ist Verwalter und er hat noch eine Frist, in der er noch Verwalter sein kann. Und wir sind hier auf dieser Erde in unserem Leben auch nicht ewig. Wir haben auch noch eine Frist. Unser Leben, es ist irgendwann vorbei. Jeder Tag, den wir erleben, ist ein Tag der Gnadenfrist Gottes, die er uns noch gewährt. Haben wir einen einzigen Tag unseres Lebens verdient? Wohl kaum. Jeder einzelne Tag ein Geschenk. Und dieser Mann wird am Ende für seine Klugheit gelobt. Hier steht ausdrücklich, dass der Herr ihn lobt, weil er klug gehandelt hat. Vielleicht gar nicht unbedingt für das, was er getan hat, aber wie er es gemacht hat. Er hat die Zeit, die ihm gegeben war, genutzt. Er hat sie gut genutzt. Der hätte sich ja theoretisch in seinen Sessel setzen können und sagen können, ach, was soll's? Ich habe ja jetzt, was soll schon schlimmer kommen, als dass ich meinen Posten verliere? Jetzt kann ich mir es noch 2 Wochen gut gehen lassen und die Füße hochlegen. Muss keinen Finger mehr krumm machen. Wie viele Menschen leben heute so im übertragenen Sinn in den Tag, in ihr Leben hinein? Ach, was soll's? Was soll schon noch Großartiges kommen? Was soll ich schon noch vom Leben erwarten? Mein Leben ist irgendwann zu Ende. Mitnehmen kann ich nichts. Ich lebe von einem Tag zum nächsten. Dieser Mann wusste genau, ich muss die Zeit, die ich jetzt habe, nutzen, um an später zu denken, an die Zukunft zu denken, mich vorzubereiten. Und ich glaube, es ist auch die dringende Botschaft an uns. Wir sollen nicht blind von einem Tag zum nächsten leben, sondern wir sollen die Zeit, die wir haben, nutzen, um das gut zu verwalten, was Gott uns gegeben hat, und zu fragen nach dem, was kommt, was bleibt, wenn unser Leben zu Ende ist. Unser Leben hier auf dieser Erde, selbst wenn es 100 oder 120 Jahre sind, mit Gottes Dimensionen verglichen, ist es wenig, verschwindend gering. Da Tropfen im Ozean, bei Hiob stand es auch, es ist ein Hauch, es ist so verschwindend gering, unser Leben. Und viel wichtiger als alles mitzunehmen, was das Leben uns zu bieten hat, für das Alter zu sparen, die Lebensversicherung abzuschließen. Das sind alles gute und richtige Dinge, sollen wir machen. Aber viel wichtiger ist zu fragen, was ist, wenn mein Leben zu Ende ist? Was dann, wenn ich vor Gott stehe? Was wird mit mir sein, wenn ich nicht mehr Verwalter meines Lebens bin? Die Zeit auf dieser Erde ist begrenzt, aber jetzt ist noch die Gnadenfrist. Und jetzt wird die Weiche gestellt für die Ewigkeit. Was wird sein? In welche Richtung wird es gehen, wenn wir nicht mehr Verwalter unseres Lebens sind? Wie gut, dass uns in der Bibel schon gezeigt wird, ein Hauch von dem, was mal sein wird, wenn unser Leben zu Ende ist. In der Offenbarung, da sind so viele Dinge angekündigt, wo wir wissen dürfen, die werden auch mit absoluter Präzision genau so eintreffen, wie sie dort stehen, die Dinge. Man kann sagen, in der Offenbarung ist wie so der Blick durchs Schlüsselloch. Wir dürfen schon mal reinlunzen in die Ewigkeit. Wir sehen noch nicht viel, aber so einen kleinen Ausschnitt können wir schon sehen. Dort heißt es, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Kann man sich das vorstellen? Wenn man dort die Tageszeitung aufschlägt und es gibt keine einzige Schreckensmeldung, nichts. Da wird es keine Nachrichten geben von neuen Raketenangriffen und dergleichen. Es wird keine schlimmen Diagnosen vom Arzt mehr geben, keine Schmerzen, keine Krankheit, keine Medizin. Alles Böse und Schlechte weg. Nur noch das Schöne, nur noch gute Nachrichten. Glück in unbeschreiblicher Dimension. Wenn man sich das so ein bisschen vorstellt, wird man doch sagen, ja, dort will ich sein. Wenn meine Zeit als Verwalter meines Lebens vorbei ist, dort will ich ankommen. Ich will, dass die Weiche gestellt ist für die Ewigkeit, dass ich dort ankomme. Hier in unserem Leben wird die Weiche gestellt. Der Verwalter wusste, dass es für ihn keine Zukunft als Verwalter gibt, also hat er für seine Zukunft die Weiche gestellt. Er hat die Ressourcen, die sein Herr zu ihm zur Verfügung gestellt hat, genutzt, um sich vorzubereiten. Und das sollen wir auch machen. Das, was wir haben, das, was wir sind, was Gott uns gegeben und anvertraut hat, wir sollen es nutzen. Die Zeit, die wir haben, sollen wir nutzen, um die Weiche in die Ewigkeit zu stellen. Wir sorgen nicht gut für die Zukunft, für die Ewigkeit vor, wenn wir unsere Zeit vertrödeln, von einem Tag zum nächsten leben. Oder wenn wir uns einreden, ja, Gott wird schon so einigermaßen mit mir zufrieden sein, wenn mein Leben zu Ende ist. Oder wenn wir uns Ausreden überlegen, wenn Gott uns präsentieren würde, dass wir es doch nicht geschafft haben. Wie nutzt man seine Zeit ganz gut? Hier kommt es uns zugute, dass die Bibel ein großes Ganzes ist. Und diese Frage wird vielleicht in dem Gleichnis hier nicht beantwortet, aber in der Bibel doch klar und deutlich, wie wir unsere Zeit gut nutzen und die Weiche Richtung Ewigkeit stellen. Das mache ich dann, wenn ich von Herzen Ja sage zu einem Leben mit Jesus. Wenn ich nicht auf meine Verwaltertätigkeiten baue und mein Können und das, was ich alles gut hinkriege, sondern wenn ich meine Hoffnung voll und ganz auf Jesus setze. Ich nutze die Lebenszeit dann richtig, wenn ich mir eingestehe, dass ich nicht perfekt bin und dass ich auf die Vergebung angewiesen bin, die Jesus mir anbietet. Gott hat uns so viel zur Verfügung gestellt. Er will das nicht zurückhaben, was er uns gegeben hat. Gott hat uns so viel Liebe geschenkt, Liebe im Überfluss, die will er nicht zurückhaben. Also er freut sich, wenn wir von unserer Liebe ihm etwas geben, ihm mit Liebe begegnen. Aber all die Liebe, die er uns schenkt, die braucht er nicht zurück, sondern die dürfen wir gerne verschwenderisch an andere weitergeben. Gott begegnet uns mit so viel Geduld und Vergebungsbereitschaft. Die sollen wir auch nicht für uns behalten, dürfen wir gerne verschwenderisch an andere Menschen weitergeben. Und ja, Gott hat uns viel Materielles anvertraut. Und das können wir nicht mitnehmen, wenn unser Leben zu Ende ist. Er hat es uns anvertraut für die kurze Zeit unseres Lebens. Wir können es nicht mitnehmen. Es wird uns in der Ewigkeit nichts nützen. Wir können es gerne verschwenderisch einsetzen, zum Wohle anderer und zur Ehre Gottes. Gott sorgt dafür, dass wir selber nicht zu wenig haben. Ja, vielleicht ärgert man sich am Anfang ein bisschen über dieses Gleichnis und vielleicht bleibt das auch ein bisschen so, auch wenn man ein Weilchen drüber nachgedacht hat. Aber ich denke, es ist auch in Ordnung so. Gottes Wort soll nicht bloß so Zuckerguss über unser Leben sein, ist alles schön und gut. Gottes Wort muss auch manchmal so ein Stachel sein, der uns nicht in Ruhe lässt und wo wir immer weiter drüber nachdenken, was uns Jesus hier sagen will. Wenn wir es ernst nehmen, was hier steht, hat das Gleichnis eine wunderbare Aussage. Gott schenkt uns Zeit, Gott lässt uns Zeit, eine Gnadenfrist. Und in dieser Zeit ist jeder eingeladen, zu Jesus zu kommen, sich reich zu beschenken lassen. Egal, was er bisher für ein Verwalter gewesen ist. Dann können wir gemeinsam mit Jesus weiterleben. Dann dürfen wir gelassen und mit Vorfreude in die Zukunft schauen. Wir brauchen keine Angst haben vor dem, was der Wochenspruch uns sagt, dass wir einmal vor Gott uns verantworten müssen, weil wir wissen, da ist alles für alles schon gesorgt. Jesus hat alles geregelt. Jesus hat alle Schuld bezahlt. Unsere Zukunft ist geregelt, der Platz in der Ewigkeit schon reserviert. Ein Namensschild mit unserem Namen steht schon drauf auf der Festtafel Gottes. Der Platz ist fest reserviert. Nutzen wir unsere Zeit und kommen zu Jesus, bleiben bei Jesus, leben mit Jesus, sterben mit Jesus und leben ewig mit Jesus. Amen.